BR Heimat. Habe die Ehre.
Und ein herzliches Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Am Mikrofon heute zu unserem Ratsch mit Markus Meindl, der Geschäftsführer der Firma Meindl. Und Meindl ist eines der ältesten Familienunternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Bayern. Seit Hunderten von Jahren. Der Name Meindl ist vielen Wanderbegeisterten und Naturfreunden ohnehin ein Begriff, wenn sie auf ihre Schuhe und auf ihre Bekleidung schauen. Und was zur Firma Meindl noch alles gehört, nämlich hochwertige Mode, was sämisch Gerben ist und ein Gebirgsstädter, auch darüber unterhalten wir uns. Markus Meindl ist bei mir zu Gast, der Lederhosen-Experte unter anderem ist aus Kirch an Schöring. Habe ich es richtig ausgesprochen? Grüß Gott.
Guten Morgen, ja, grüß Gott. Ja, natürlich, Kirch an Schöring ist richtig ausgesprochen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Nicht?
Sie haben gerade eben gesagt, ich habe vom Fußball leider wenig Ahnung, wie wichtig Kirch an Schöring im Fußball ist.
Ja, Kirch an Schöring spielt in der Bayernliga. Also das ist schon für so 2.500 Einwohner-Kaff eigentlich schon eine große Leistung. Und das seit ja, vielen Jahrzehnten. Nicht? Also wir behaupten uns da droben und versuchen das mit kleinem Budget gegen die großen Mannschaften mit viel mehr Budget anzukämpfen.
Sie sind in einem Familienunternehmen, das seit Hunderten von Jahren besteht. Und das ist ja wirklich ein Juwel. Seit wie vielen Jahren gibt es die Firma Meindl? Seit 1683. Unglaublich. Das sind 11 Generationen.
Jawohl. Und die 12. ist auch schon am Weg, nicht? Nein, 11 Generationen ist schon eine tolle Herausforderung, aber man muss natürlich sagen, die Generationen vor mir haben schon Großes geleistet, speziell mein Vater und mein Onkel, die also das Unternehmen nach dem Krieg aufgebaut haben, das ja ein kleiner Handwerksbetrieb war und die das Unternehmen in die Internationalität geführt haben, sprich auf die ersten Messen gegangen sind, Schuhe präsentiert haben, Bekleidung präsentiert haben. Und dann einfach mutig waren, Produktionen aufgebaut und das Unternehmen dann für die nächste Generation, für mich und für meine beiden Cousins, fit gemacht haben.
So eine Tradition kann Fluch und Segen sein. Das ist schon eine große Verantwortung in einem Familienunternehmen, das seit 11 Generationen besteht, auch diese Werte und diese Tradition zu erhalten.
Ja, aber ich finde, dass man das mit einer guten Erziehung und mit den nötigen Werten hinterlegt, mit sehr viel Spaß machen kann. Und am Ende des Tages, wenn man auch machen darf, wenn die Eltern auch offen sind für Experimente und natürlich auch für Dinge, die dann nicht so hundertprozentig funktionieren, aber die Kinder ranlassen, dann macht das einen Riesenspaß und man wird sehr, sehr schnell, wird man erwachsen und lernt, Verantwortung zu übernehmen.
Sie haben ja schon als kleiner Bub ein bisschen daheim mitarbeiten dürfen, haben aber auch ganz einfache Sachen gemacht wie Skiwachseln. Kennen Sie noch Fangriemen?
Die kenne ich noch, ja, die kenne ich noch. Manchmal hin und wieder war es heute auch wieder sehr gut, wenn man Fangriemen hätte, nicht? Weil ich liebe ja Tiefschneefahren, ist ja für mich eines der großen Leidenschaften. Und da wäre mit einem Fangriemen oft einmal das stundenlange Skisuchen von gestern gewesen. Nicht?
Bloß bei jedem Sturz hat man gedacht, er haut einem die Ski gleich auf den Kopf.
Stimmt, ja. Nein, das hat sich schon auch hier gut weiterentwickelt. Und das Skiwachseln und Kantenschleifen und auch Skiverkaufen aktiv bei uns im Skikeller, weil man bei uns hat es ja mal früher in der Geschichte auch ein Sport- und ein Schuhgeschäft gegeben in Kirch an Schöring. Nicht? Also wirklich ein reines Sport- und Schuhgeschäft, das Fußball-Ski abgedeckt hat. Nicht? Und natürlich im Schuhgeschäft haben wir halt verschiedene Marken von Lloyd über Gabor, über all diese K&S auch geführt. Und daraus habe ich mich auch in meinen sportlichen Aktivitäten natürlich mit den Dingen beschäftigt und habe gelernt zu verkaufen, nicht? Direkt vor den Kunden zu bedienen. Als 10-, 11-Jähriger war ich da schon aktiv dabei.
Das war damals noch, erstens hat es in den Schuhgeschäften toll gerochen nach Leder. Sie arbeiten ja ständig mit Leder, das ist ein wunderbarer Geruch. Und dann hat es da noch diese Bankerl gegeben, wo man einen Fuß draufgestellt hat. Gibt es jetzt gar nicht mehr, oder?
Doch, das gibt es schon noch. Ja, ja, doch. Also gerade bei uns legen wir sehr viel Wert darauf, dass dem Kunden der Schuh angezogen wird, angepasst wird, sprich der Kunde beraten wird, ihnen auch erklärt wird, wie schnürt man den Schuh richtig. Denn einen Bergschuh kann man ja erstens mal sehr viel verkehrt machen, zweitens mal am Ende des Tages unzufriedene Kunden haben. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen geben wir ihnen die Zeit, bei uns in unseren Geschäften die Dinge wirklich intensiv zu probieren, einmal den ein oder anderen Meter im Geschäft damit zu gehen, auch einmal über den Felsen zu gehen, dass man sieht, wie heute er, wie funktioniert er, wie passt er eigentlich. Ne? Nur, ganz ehrlich gesagt, wenn er dann noch ein paar Stunden und ein paar Cafés und vielleicht einen Schluck Bier den Laden mit seinem Produkt verlässt, dann ist es auch sein Schuh und nicht mehr unserer.
Wir reden erst nochmal über Schuh, das ist ja ganz signifikant für Meindl, und dann reden wir auch über die anderen Sachen, über die Mode, und hat ja, das eine hat ja immer mit dem anderen zu tun, weil das ja Produkte sind, die aus Leder sind. Was der Mensch von Anfang an gebraucht hat, sich die Schuhe zu die Füße zu umwickeln und Kleidung zu tragen aus Tierprodukten. Wissen Sie noch, was Sie für Schuh gehabt haben als Kind? Waren das dann schon Haferlschuhe oder Fußballschuhe?
Also ich erinnere mich da zurück, natürlich haben wir einen Haferlschuh gehabt, logisch für die Kinder, aber ich weiß noch, die ersten Schuhe, wo ich so richtig selber entscheiden konnte, das waren diese Adidas, die wir selber umholen dürfen haben. Nicht? Die haben wir im Geschäft gehabt, weil wir im Sportgeschäft waren auch. Nicht? Und das war so für mich so der erste Schuh, an den ich mich eigentlich richtig erinnere, der ein modisches Accessoire war. Nicht? Ansonsten haben wir schon eher unsere Meindl-Bergschuhe natürlich gehabt für die Berg und halt einmal ansonsten einen Lloyd oder einen ganz normalen Schuh.
Wie viele Bergschuhe haben Sie daheim? Gehen Sie noch in die Berg?
Ich liebe die Berge, nicht? Also war gerade am Wochenende wieder 2 Tage in die Berge.
Bei dem Wetter?
Ja, traumhaftes Wetter gehabt, nicht? Eine Skitour und einmal eine Bergtour noch gemacht, nicht? Aber ich bin großer Fan von richtigen Bergschuhen am Berg, denn mir fällt jetzt schon teilweise auf, wenn man mal so Alpenüberquerungen macht. Viele Leute sind also mit wirklich die falschen Schuhe unterwegs, meiner Meinung nach. Nicht? Denn der Bergschuh am Berg hat schon eine gewisse Bedeutung, auch als Sicherheitsfaktor. Und natürlich am Ende des Tages ist es eine Sache, die als täglicher Begleiter, ein Bergschuh, den man mal eingegangen hat, auch das Berggehen viel mehr Spaß macht, weil es einfach auch besser ausschaut, wenn man einen richtigen Bergschuh hat.
Und weil man nicht das Gefühl hat, jetzt drückt der Schuh oder mit den Pfirs weh, sondern dass man einfach sich auf die Wanderung konzentrieren kann und nicht, wie es den Füßen geht. Also ein guter Bergschuh ist das A und O, wenn man die Berg geht.
Der Meinung bin ich auch, ja.
Wie muss denn ein guter Bergschuh sein? Er muss, wie Sie gesagt haben, man muss ihn einlaufen, dass man merkt, er passt richtig.
Also deswegen, man sollte ihn intensiv probieren.
Mit dicke Socken wahrscheinlich?
Mit oder den nicht? Richtigen Socken. Eine dicke ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern der richtige. Funktionssocken, ja, je nachdem, ob man ledergefütterten oder einen Gore-Tex gefütterten Schuh nimmt. Und er sollte auf alle Fälle bequem sein. Und ich sage eher immer, lieber die halbe Nummer zu groß wie zu klein. Denn entscheidend tut sich der Bergschuh beim Bergabgehen, ob er der richtige ist.
Weil wir gerade über Skifahren geredet haben oder über die Fangriemen, weiß nicht, wissen Sie noch, klar, wenn Sie aus der Dynastie kommen, nur die Skistiefel, die man hat schnüren müssen, das war immer so furchtbar, wenn es dann so kalt gewesen ist und die Schuhe waren so gestarrt. Und ich weiß nicht, unser Vater hat dann immer zerrt und gemacht, dass man die Skistiefel gescheit zukriegt. Kennen Sie das auch noch?
Ja, selber bin ich es nicht mehr gefahren, also das war noch vor meiner Zeit. Aber natürlich, wir haben diese Schuhe ja auch früher produziert. Meindl war ja auch der Erste, der einen geschäumten Skischuh gemacht hat. Und wir haben ja dann relativ früh erkannt, dass das Skischuhgeschäft ein sehr volatiles Geschäft ist. Denn die Saisonen sind wahnsinnig kurz. Die Rhythmen sind, also was Farben anbetroffen hat, immer auch nur saisonabhängig. Und der Formenbau war zu damaligen Zeiten noch extrem teuer für so geschäumte Skischuhe und für diese Schalen rundherum. Und da haben mein Vater und mein Onkel dann entschieden, sich auf den Bergsport und auf die Bekleidung zu konzentrieren. Und das Thema Ski haben wir ad acta gelegt. Nicht? Und es war eine sehr weise Entscheidung, denn verglichen mit allen anderen Schuhherstellern, die noch Skischuhe gemacht haben, war Meindl der Einzige, der nie in Insolvenz gegangen ist. Alle anderen sind irgendwann einmal pleite gegangen.
Weil Sie schon aus Burg gewachselt haben und Kanten geschliffen haben, machen Sie das heute auch noch? Oder haben sich die Ski so verändert, dass man das gar nicht mehr selber macht?
Also, ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr so gut, wie das heute auch machen, die das richtig gut kennen. Nicht? Also, gerade beim Kantenschleifen und bei diesen neuen Skien mit diesen Radien ist es für mich mittlerweile ganz wichtig, dass das ein Profi macht. Nicht? Weil ich doch dann auf der Piste schon ein bisschen schneller unterwegs bin, und wenn man das einmal kennt, den Unterschied, dann will man das auch nicht mehr anders haben. Ja.
über ihr, Sie haben ja offensichtlich schon immer gearbeitet, in so einer Familie arbeitet man einfach mit, da wird es einem als Kind, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das Arbeit ist, weil alle arbeiten dann in einem Familienbetrieb.
Also für uns war Arbeit nie eine Belastung, es war eigentlich immer mit einem Spaß verbunden, wir haben Sachen auch machen dürfen, wir haben Dinge entwickeln dürfen, wir haben was ausprobieren dürfen, wir haben teilweise unsere Mitarbeiter zur Weißglut gebracht, denn wenn ich dann irgendwie am Abend irgendwie in der Schneiderei Dinge probiert habe, haben halt die Maschinen am nächsten Tag in der Früh alle wieder verstellt gewesen oder ein paar Nadeln abgebrochen und ich habe halt einfach dann von einer Maschine zur nächsten gegangen, wenn die eine nicht mehr gegangen ist, nicht? Und so war das dann schon oft einmal, dass das am nächsten Tag mit ein bisschen Aufwand vom Techniker wieder verbunden war, dass die Maschinen wieder funktioniert haben, aber es war großartig, dass wir das alles machen dürfen. Und wir haben so selbstverständlich mit dem aufgewachsen, dass ich halt ganz bewusst versuche, meine Kinder schon sehr früh immer mitzunehmen, sie auch probieren zu lassen. Sie dürfen in die Schneiderei, sie dürfen im Lederlager umherum kraxeln. Also es soll der Betriebsraum, das Firmengelände und das Firmengebäude ein Raum sein, in dem sie sich einfach auch wohlfühlen. Das darf auch nie gezwungen sein. Sie sollen aufwachsen da drinnen in einem Umfeld, das sie kennen und das ihnen Spaß macht.
Dann ist es so, wie Sie aufgewachsen sind, ein Umfeld der Kreativität, des Handwerks und des spielerischen Umgangs mit Dingen, dass man experimentieren darf.
Definitiv, ja. Also dank meiner Eltern und meines Onkels haben wir das machen dürfen. Ja. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig war für die Entwicklung, für die persönliche Entwicklung, für das, dass man auch Dinge probiert, die man vielleicht noch gar nicht kann, sondern sich das in irgendeiner autodidaktischen Form versucht, selbst zu erlernen. Ob das dann danach gut war oder nicht, das war jetzt einmal relativ. Das war einfach wichtig, das zu probieren.
Fehler gehören doch dazu. Bär Heimat gegen Ärger oder gegen Grant, das ist doch wunderbar. Wobei, bei einer gescheiter Grant gehört schon einmal dazu.
Ja, aber es sollte nicht den Tag bestimmen.
Nein, wirklich nicht. Dafür ist das Leben zu kurz und zu schön. Sie haben aber selber früher Musik gemacht. Sie haben im Chor gesungen als Bub.
Genau, wir haben also im Kapuzinerseminar, in dem ich war, haben wir einen Knabenchor gehabt. Nicht? Und wir haben sogar die Ehre mal gehabt in der Basilika in Alt-Eding unten, wie Papst Johannes Paul I. da war, mit also ihm die Messe zu singen. Nicht? Und haben wir noch, wie gesagt, vorher mit ihrem frühstücken dürfen. Nicht? Also ich bin jetzt ungefähr so wie neben Ihnen, neben dem Papst geguckt und habe jetzt mit ihrem gefrühstückt damals. Nicht? Das war schon ein großartiges Erlebnis.
Das vergisst man nie. Was gab es denn? Weißwurst?
Nein, es hat eine normale, druckene Semme gegeben, eine Butter dazu. Und ja, wir haben damals einen Tee gekriegt. Nicht? Also klar, als Zehnjähriger kriegst du jetzt noch keinen Kaffee. Nicht? Und es war ganz ein einfaches Frühstück. Ganz simpel.
Und welches Instrument haben Sie gespielt?
Ich habe Tenorhang gelernt. Also mein Großvater hat ja in der Blechmusik in Kirchhain-Schöring das Tenorhang gespielt und wie ich dann ins Internat gekommen bin, nach Burghausen, hat mein Papa gemeint, also Tenorhorn war jetzt nicht schlecht, wenn das jetzt einer weiter spielen darf.
War und, das nur das Tenorhorn von Ihrem Opa oder haben Sie ein neues gekriegt?
Nein, ich habe ein neues gekriegt. Das war nicht mehr leider. Das haben, die damals haben sie es hergeschenkt, irgendwann einmal nach dem Krieg oder was, vom Opa nicht. Und das andere haben wir neu gekauft. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe 4 Jahre lang habe ich das gelernt. Und mei, in Kirchhain-Schöring. Und dann war ich wieder aus dem Internat heraus. Dann haben wir alles andere im Kopf gehabt. Fußball, Skifahren und Haufen Blödsinn. Und dann war halt die nachher nicht mehr so auf dem Plan. Nicht?
Haufen Blödsinn ist aber schön, wenn ja, man jung ist.
Nein, unbedingt. Nein, das soll man sich ja nicht aufhören. Nicht? Also auch wenn man älter wird. Nicht?
Ein bisschen Blödsinn gehört immer dazu.
Gehört Gott sei Dank dazu.
Wie war ja. dann Ihr Werdegang? Was wollten Sie denn werden?
Naja,
war das schon klar, dass Sie ins Geschäft gehen?
Naja, klar war es für mich schon, dass
aber
ich ins
nicht
Geschäft...
Als was.
Ich hab mir immer schon wahnsinnig gern Dinge, Produkte selber gemacht, nicht? Also die ich halt irgendwie braucht habe im täglichen Leben. Das waren so die, in der Schule waren das so die ersten Federmapperl, die ich immer genäht habe, nicht? Und dann
toll.
Ja, war das mein eigenes Lederbeutel gehabt, nicht? Und dann wollte der noch eins haben und dann habe ich dem noch eins genäht und dann habe ich mir angefangen, so Bandeln flechten, nicht? So Armbandeln flechten, nicht? Und,
haben Sie jetzt noch ganz früh Ort?
Das sind ja, das sind die von meinen Kindern, nicht? Das sind jetzt die von meinen Kindern,
nicht? Die haben schon ihr Talent geerbt.
Naja, das sind leider Gottes keine selbstgemachten. Das ist ein Haarbandel da, nicht? Und das ist dann irgendwie so. Ah ja, gut, das sind selber gemacht, die von ihnen, nicht? Jetzt war so mit den Plastikkugeln drauf, nicht? Und nein, das war einfach für mich, hat das Spaß gemacht. Und bis ich mir dann irgendwann einmal mit 13 habe mir meine erste Jacken selber genäht, nicht? Weil. Irgendwie hat es die nicht gegeben, die ich haben wollte, oder ich habe es vielleicht auch nicht gekriegt, kann auch sein. Nicht? Also, Und dann habe ich mir einfach hinguckt, habe mir beide Jeans genommen, habe die auseinandertrennt und habe mir daraus eine Jacke genäht. Nicht? Also ich habe so einen ungefähr so einen Schnitt von uns hergenommen.
Wollte ich gerade fragen, Sie brauchen ein Schnittmuster?
Ja, den habe ich dann ein bisschen abgeändert, so wie man denkt, dass das richtig ist. Nicht? Und habe mir das Ding dann in ein paar Nächten zusammenbastelt, zusammengenäht. Nicht? Habe dann nur ein künstliches Lammfell reingenäht, nicht? Das warm war, weil ich habe die ja für den Winter gebraucht. Nicht? So für 14 Jahre, wenn wir dann das erste Moped gekriegt haben, nicht? Habe ich eine Jacke gebraucht, die warm war. Nicht? Und dann habe ich mir so eine Lampe eingebaut und ja, das war eine coole Jacke. Ich habe es leider Gottes nicht mehr.
Ich wollte gerade fragen, ist die im Meindl-Museum?
Nein, die ist irgendwo verschwunden. Bei irgendwelchen Umzügen habe ich die irgendwo, weiß ich nicht, wo hingerammt und finde es einfach nicht mehr. Nicht? Und das war dann so meine erste eigene Jacke und ich war stolz wie ein Scheinkenning drauf. Nicht?
Und die anderen werden Sie beneidet haben?
Ja, waren ein paar, die dann so eine haben wollten. Und witzigerweise, eine zweite habe ich noch genäht dann. Genau die gleiche. Also genau gleich hat sie nicht werden können, weil es natürlich andere Jeans waren, die ich zertrennt habe und zusammengenäht habe. Aber eine zweite habe ich noch genäht für einen. Und ja, der hat die leider auch nicht mehr. Nicht?
Wären jetzt Sammlerstücke wahrscheinlich.
Ja, jetzt schon, ja.
Was haben Sie dann für Verschlüsse gehabt? Druckknöpfe oder also diese Jeansknöpfe? Oder?
Nein, da habe ich normales Knopfloch reingenäht, nicht? Mit der Knopflochmaschine, nicht? Und dann super. Halt einen normalen Büffelhornknopf drauf, nicht? Also bei Jeansknöpfen, eine Drucker, da haben wir die Maschine gehabt, da brauchst du spezielle Werkzeuge dafür, das haben wir nicht gehabt. Nicht?
Aber Sie haben das schon können, Knopfloch nähen ist ja die hohe Kunst.
Nein, ich habe es damals nur mit der Maschine können, nicht? Später habe ich das dann einmal in meiner Ausbildung als Zerschneiderlehrer schon gelernt, wie man das mit der Hand macht. Nicht? Aber da gibt es eine Knopflochmaschine. Nicht?
Toll. Ist das super, wenn man als junger Mensch sagt, ich nehme meine Sachen selber. Ich habe die tollste Jeansjacke für mein Moped. Was war es denn für ein Moped?
Ein XT, ein Yamaha, ein rot-schwarze war es, nicht? Ein 50er, mockig.
Da hat man dann noch mit dem Zweitakter gemischt, tankt.
So ungefähr, ja, genau.
Wo man so pumpt dann.
Ja, genau, ja. Und die ist halt, ja, ich hätte gerne 80er gehabt, aber die habe ich nicht gekriegt, weil die war schnell gegangen, nicht? Also haben wir Mucki gekriegt, nicht? Aber bis Alvaro hinkommen, im Endeffekt hat es länger gedauert.
Mit der Jeansjacke, mit dem Sound, ja. Da waren Sie doch der König von Kirchhain-Schwering.
Waren wir cool unterwegs, ja, doch.
So eine harmlose Zeit, gell, im Nachhinein.
Ich beneide heute noch, wenn ich dann die Jungs da um und umfahren sehe, mit die zwei Tagen, brennen sie da hin. Und
sind Kilometer lang, hören Sie das.
Ja, Wahnsinn. Und stinken tut es nicht, aber...
Aber man ist mobil, das ist das Tollste, wenn man jung ist.
Absolut, ja. Ganz wichtig, dass man rauskommt, dass man einfach in... Ja, was erleben kann, nicht? Also, wie gesagt, das ist, Kirchhain-Schwering ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber wir sind ein tolles Dorf und mit Salzburg haben wir halt wirklich schon einmal eine Stadt vor der Nase, nicht? Die uns magisch angezogen hat, nicht? Und da haben wir halt hinmessen, nicht?
Und damit der Jeansjacken hat das selber genäht.
Ja, genau.
Die coolsten Typen von Kirchhain-Schwering sind aus Salzburg gelaufen. Falls es jemand gesehen hat und jetzt hört, also das war sicher beeindruckend.
Das waren da mehr nicht. Also, so. Nein, weil ich habe das große Glück gehabt, ich habe ein paar ältere Cousins und Freunde gehabt, die haben alle so 5 Jahre älter wie ich. Und ja, die haben mich dann mit 14 aber schon mitgenommen. Wirklich fortgehen und dann meine Oma, bei der ich dann immer vom Freitag auf Samstag geschlafen habe, die war auch großartig, die hat... das ist jetzt neben dem Bett nicht ganz so ernst genommen. Nicht? Also der Vater, wenn es dann gefragt hat, wann ich ins Bett gegangen bin, dann hat sie aber gesagt, um 3:30. Gekommen bin ich irgendwann einmal um 4:00, 5:00 in der Früh heim. Nicht?
4:30, 5:30.
Ja, genau so. Aber meine Oma war dann schon immer eine in der Früh, die das dann schon ernst genommen hat mit dem Schulgehen. Mhm. Weil wir haben am Samstag Schule gehabt. Ich bin ja in Österreich in die Handelsakademie.
Habe ich immer auch noch gehabt. Früher war Samstag noch Schule.
Ja. Die ist dann schon da gestanden, so habe ich vorgekommen, aufstehen, hopp, zack, boom, ab in die Schule.
Das haben sie aber damals auch gelernt, wer lumpen kann er arbeiten.
Ja, nein, finde ich super. Und meine Oma, die war da echt eine richtig coole Oma, die das auch ja, unterstützt hat, dass der Bub nicht unbedingt jeden Freitag daheim bleiben muss. Nicht?
Das ist doch super. Das sind noch nette Erinnerungen an ihre Oma.
Ganz cool, ja, doch.
Die hat er bestimmt in ihren Augen oder in ihrem Magen am besten kocht. Also ich habe das Gefühl, Männer lieben alle ihre Omas, weil die am besten kochen, am meisten Verständnis haben, denen man Geheimnisse erzählen kann, mit denen man lachen kann.
Also meine Oma, die war so, die hat ja bis ganz zum Schluss drüben in der Firma immer in der Küche gehabt. Und es war Kult, Freitag, Mittag hat es Dampfnudeln gegeben. Also da sind die ganzen Freunde sind von überall hergekommen, nicht? Weil meine Oma Dampfnudeln gemacht hat. Nicht? Also das war dann schon so ein, so ein Treff, wo die Jungs dann aus Rosenheim, aus überall sind sie gekommen zu meiner...
Zur Meindl-Oma zum Dampfnudelnessen.
Zum Dampfnudelnessen, nicht? Und das war schon echt eine legendäre Geschichte. Und ja, wir haben das auch genossen. Gerhard Schöring ist dann immer mehr, vielleicht wegen der Dampfnudeln, nicht? Zu einem Zentrum geworden, nicht? Also.
Aber bei so ein paar jungen Burschen, die haben jetzt Hunger, haben hat Oma ganz schön was an Dampfnudeln produzieren müssen.
Ja, das waren also ein paar so Reimfall, ja, das gemacht hat, ja, doch. Und wir waren ja doch eine große Mannschaft, der Lorsch in der Family, ne? Das sind meine Cousins und Cousinen. Und ja, das waren dann schon ein paar Leute, die sich da drauf gefreut haben. Nicht?
Das ist doch schön, wenn man so, mit so aufwächst, wie sie aufgewachsen sind.
Ja, absolut. Also ich würde das jedem empfehlen. Und ganz ehrlich gesagt, bin ich froh, dass wir ein bisschen Landeier sind. Und Kirchen Schöring und auch Laufen, wo ich jetzt lebe, nicht? Also schon noch eine ländliche Prägung hat. Und wir jederzeit, wenn wir wollen, natürlich relativ schnell in einer Stadt sind, ob es jetzt Salzburg ist, ob es jetzt München ist, es sind alles keine Entfernungen.
Also alle Wege führen von Kirchhain-Schöring irgendwo hin in die Welt hinaus.
Ja, ich sage jetzt, weil wenn man das Kreuzzeichen richtig macht, ist das der Mittelpunkt Europas, nicht?
Das war ja eine Kindheit wie der bayerische Huckleberry Finn, wer sie gerade erzählen, Markus Meindl. Jetzt ist es ja verjährt, Fischen waren es auch mit ihren Spätzeln.
Ja, das war auch so eine Geschichte mit meinen Jungs, waren wir Schwarzfischen. Weil Fischen war langweilig, also haben wir Schwarzfischen gegangen. Nicht? Und ja, irgendwie waren wir halt einmal nahe dran, dass uns erwischen. Nicht? Und irgendwie haben wir gedacht, nein, jetzt können wir die Fische jetzt nicht daheim mitnehmen, weil sonst ist das ja ganz blöd. Und dann haben wir es versteckt bei meinem Onkel in der Garage. Das Verstecken hat dann länger gedauert. Nicht? Also irgendwie nach ein paar Tagen hat halt er auch gemerkt, dass die Fische bei ihm in der Garage liegen. Also,
hat es gerochen wahrscheinlich.
Ja, gerochen ist gut gesagt. Nicht? Nein, wir haben es schon echt schön gehabt bei uns. Wir haben also rundherum Wald, Flüsse, Bach, Pferdeln, Viecher gehabt, am Bauernhof. War es echt eine Idylle. Gell? Also wir können uns da nicht beschweren. Ne?
Und ist es ja auch noch.
Ist es noch, ja, definitiv. Ja.
Dann waren sie im Internat und dann haben sie aber ungefähr schon gewusst, was sie beruflich machen wollen. Weil, es ist ihnen ja nicht vorgegeben worden, dass sie in die Firma einsteigen, sondern so wie sie aufgewachsen sind, glaube ich, haben sie sich selber aussuchen dürfen.
Genau. Also der Vater hat gesagt, wenn du Maler werden willst, dann wirst du Maler. Ich habe mich aber nicht für Maler entschieden. Nicht? Also ich habe mich für Produkte entschieden, die man nähen, fertigen kann. Das hat mir immer schon richtig Spaß gemacht und habe also zuerst einmal dann meine Handelsakademie fertig gemacht in Österreich. Das ist eine Matura-Ausbildung, mit einer dualen Ausbildung dabei, wo man dann auch gleich eine kaufmännische Ausbildung mitmacht. Mhm. Habe aber nebenbei immer in der Firma gearbeitet, habe designt, habe Sachen mir selber gemacht. Also das habe ich nicht weder mit der Schule fallen lassen, nur auch dann, auch heute noch nicht. Also. Und habe meinen richtig ersten großen Erfolg habe ich gehabt, als ich 16 war.
Schon.
Ja. Dadurch, dass ich immer Sachen genäht und gemacht habe, habe ich mal eine zweite Jacke gemacht. Weil die erste habe ich mal mit 13 gemacht. Nicht? Und dann habe ich mal mit 16 die zweite gemacht, die ich so haben wollte, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht? Und war dann immer schon, also wirklich sehr früh mit meinem Vater auf alle Messen. Also wir waren Modewoche damals nur in München, dann hat es die ISPO gegeben. Das waren ja wirklich Spektakel. Das waren ja Messen.
Weltbekannte Messen.
Und ich war halt da, seit die ach, ich bin eigentlich auf jedem Mess dabei. Nicht? Also mir hat das riesen Spaß gemacht, da vogelfrei zu sein auf der Mess und jeden kennenzulernen, überall eine. Und dann haben wir mit so ganzen Taschen voll Goodiebags heimgekommen. Nicht? Von dem hast du die Poster gekriegt, da hast du einen Ball gekriegt. Wie gesagt, Autogramme en masse von einem Maradona, von einem Björn Borg, alle habe ich gehabt daheim, nicht? Also die Autogramme, weil das einfach wirklich, gerade auf der ISPO, wo diese ganzen Superstars dann da waren, ist das ja zelebriert worden und als so kleiner Stäpsel, so als 10, 11, 12-Jähriger, bist du halt da gleich mal vorne in der Reihe und kriegst dein Autogramm, nicht? Und das hat mich schon immer begeistert, diese Welt, nicht? Und da war für mich klar, ich fühle mich da wohl und habe, wie gesagt, mit 16 dann diese eine Jacke, Max-Jacke heißt die, hat dann den Namen gekriegt, so muss ich sagen. Und ich habe mir die genäht, eine wilde Jacke, und der Vater hat gesagt, was willst du mit dem, das braucht doch keiner, das ist ein Blödsinn, nicht?
So. War das schon Lederjacken? Das
war Lederjacken, ja, klar, eine braune Hirschlederjacke war es, nicht? Mit einer Lederhose drauf als Taschen, mit einem Haufen verschiedene Knöpfe, mit einem Paisley-Futter, also mit einem Paisley-Leder als Besatz dort, und mit einem so einem indischen, orange-gelben Seidenfutter drinnen, nicht?
Klingt aber toll.
Ja, ja, aber wilde Jacken, und mein Vater hat das irgendwie so nicht so gesehen gehabt, nicht? Und dann weiß ich heute noch genau, und dann war ich so 16, und dann ist der Herr Meier, der Einkäufer vom Lohnfrei, damals noch bei uns im Haus gewesen, nicht? Und der ist eben ins Haus gekommen und hat eingekauft, und ja, und ich bin halt einfach reingegangen und habe ihm die Jacken auf den Tisch gelegt. Sag, Herr Meier, was sagst du dazu, nicht? Sagt er, boah, ja, dann nehme ich gleich 60, nicht?
Was?
Ja, hat er gleich 60 Jacken gekauft. Kein Preis, kein gar nichts, wurscht, aber der war so begeistert, hat gesagt, dann nehme ich gleich 60, nicht? Und ja, irgendwie war das dann für meinen Vater so ganz komisch, aber er hat dann irgendwie ein bisschen gebraucht und hat dann, okay, es kann doch was, die Jacken, nicht? Und das Schöne daran war nicht nur, dass wir die Jacken wirklich wahnsinnig viel verkauft haben, sondern dass es wirklich diese gesamte Branche verändert hat, nicht? Also die Jacke hat so eingeschlagen, dass die ganze Branche sich in eine Richtung gewendet hat, die mir halt gar nicht mehr gefällt.
Das war dann, also vom traditionellen zum bayerischen mit traditionellen, also mit traditionellen Elementen, aber was Modernes.
Was
da
Moderne?
War so dieser Umschwung zum ersten Mal. Ja gut.
Landhausmode ist dann entstanden daraus.
Waren Sie schuld?
Ein bisschen schuld habe ich sicher drum mit dem Ding. Nicht? Also, aber wir haben uns ja dann wieder relativ schnell aus dem Thema verabschiedet und haben gesagt, okay, also nach einer gewissen Zeit ist gut, und jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder in die andere Richtung rudern.
Aber es war ja was Experimentelles, und das, glaube ich, ist so ein Umschwung gewesen, dass Mode aus Bayern, bayerische Mode, nicht immer nur traditionell sein muss, sondern ja, sich auch mit bayerischen Elementen verändern kann.
Absolut. Also ich habe nur Geschichte dazu zu der Jacke. Also wie ich mir die erste gemacht habe für mich, war ich mit der auf der ISPO unterwegs. Nicht? Und wirklich an dem Tag.
Waren Sie auch noch 16, 17?
16 oder? War ich da, ja. An dem Tag, ein Amerikaner ist mir nachgerannt, der hat mir 2000 Mark hergeholt. Ich meine, als 16-Jähriger damals 2000 Mark ist verdammt viel Geld gewesen. Nicht? Sagt, der möchte die Jacken haben. Nicht? Sag ich, nix, das ist meine Jacken, die habe ich für mich genäht, die kriegt überhaupt gar keiner. Nicht? Also ein Neuseeländer dann auch noch, der ist mir nachgerannt, auch, hat gesagt, wo ist die Jacken her? Er braucht unbedingt die Jacken. Nicht? Sag ich, na, die gibt es nicht, die gibt es nur für mich. Also da schon so erste wirklich schöne Erfolgserlebnisse. Nicht? Und mir war das Geld überhaupt nicht wichtig. Also nicht, dass ich jetzt zu viel gehabt hätte oder sonst irgendwas.
Aber die Anerkennung.
Die Anerkennung war mir wichtig, das war das Schöne, ja.
Und das war so der Beginn Ihres Modedesignerlebens?
Eigentlich ja, doch, das war dann wirklich der Beginn, ja. Hab dann also schon aktiv immer zu Hause, neben der Schule, also auch in den Designbesprechungen mitgemacht, auch meine Ideen eingebracht, und ja, war eigentlich da immer live dabei und habe da sehr früh sehr viel gesehen und erfahren dürfen.
Die Firma Meindl war ja bekannt für Schuhe, dann ist Mode dazugekommen und ganz wichtig in Bayern und für die Firma Meindl eben auch Lederhosen. Über Schuhe und Bekleidung spreche ich mit Markus Meindl. Schuhe und Bekleidung hat schon immer zusammengehört bei der Firma Meindl. Hauptsächlich die Lederhosen. War so?
Ja, Schuhe und Bekleidung hat immer schon zusammengehört, das haben Sie richtig gesagt. Wir sind ein Unternehmen, das auch heute noch gewisse Bereiche miteinander bespielt. Aber wir haben die wirtschaftliche Trennung haben wir 2001 vorgenommen, dass wir die Schuhe und die Bekleidung in die beiden Familienstämme aufgegliedert haben. Wir haben eine wahnsinnig lange Historie dahinter mit gemeinsamen Erfolgen, mit einer gemeinsamen Geschichte, die hauptsächlich mein Vater und mein Onkel ja geschrieben haben. Das war denen eine große Zeit, über Jahrzehnte hinlang 50-50 dieses Unternehmen aufzubauen. Und heute ist es so, dass wir keine Brüder mehr sind, sondern wir sind nur noch Cousins, also nur noch unter Anführungszeichen. Und unsere Kinder sind ja wahnsinnig schon weit auseinander. Nicht? Also wenn man halt schaut, wie jung meine Kinder sind und wie viel älter dass die Kinder meiner Cousins schon sind, so haben wir das also sehr weise und sehr fortschrittlich 2000 entschieden, dass man sagt, okay, teilen wir das in die zwei Familienstämme auf, dann kann jeder die Zukunft selber gestalten. Und das machen wir.
Schön, wenn das so funktioniert innerhalb einer Familie. Und bei Ihnen war ja klar schon mit Ihrem Jackendesign, dass Sie die Bekleidung übernehmen mögen. So hat ja aber die gleich lange Tradition wie die Schuhe in der Firma Meindl.
Die ganz gleich lange Tradition, denn rückblickend auf das Handwerk, das ja früher jahrzehntelang oder jahrhundertelang ein Ein-Mann-Betrieb, sage ich jetzt einmal, war. Petrus Meindl hat damals angefangen, das erste eingetragene Schuster in Kirchhörn-Schöring, 1683, das ist urkundlich bestätigt. Und dann ist es ja ein Handwerksbetrieb immer gewesen, der Schuhe gemacht hat, Schuhe repariert hat. Der ist zu den Bauern gefahren und hat also die Bekleidungsteile und die Schuhteile für die Bauern dann repariert. Also da hat es jetzt noch nicht die Manufaktur gegeben, sondern das war also noch in einer Zeit, wo das als Unternehmen überhaupt nicht so stattgefunden hat, sondern wirklich ein Mann-Handwerksbetrieb war. Mein Vater und mein Onkel haben das dann von meinem Opa übernommen mit 5 Gesellen. Und aus dem haben die das dann über Jahrzehnte hinweg, wie gesagt, aufgebaut und auch internationalisiert.
Und was war Bekleidung damals? Waren es von Anfang an Lederhosen oder?
Nein, das war alles, was man braucht hat. Nicht?
So.
Das war genauso ein Motorradgewand dann, Motorradjacken und es war Lederhosen, es war Jacken. Also das hat überhaupt noch nicht nur mit der Tracht zu tun gehabt. Nicht? Und das sind wir ja heute auch nicht nur Tracht, so schön das ist. Aber die Marke Meindl kann natürlich Produkte, die international viel mehr auch schon können und auch in der Mode unter Anführungszeichen schon einen Platz gefunden haben.
Und Mode zumeist aus dem Material Leder, so hat es ja angefangen mit Leder. Und Leder ist ein wunderbares Material. Worüber wir in der zweiten Stunde ratschen werden, Sie sind ja auch sehr, Ihnen ist ja der Punkt Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Sie sind auch Jäger. Sie machen alles, was Sie machen, sehr bewusst. Das ist auch so Ihre Firmenphilosophie. Aber Leder ist ja die große Tradition von der Firma Meindl gewesen. Und so haben Sie auch viel mit Lederkleidung zu tun gehabt. Motorradl war ja früher kein Sportinstrument oder kein Spaßgerät, sondern das war ja die Leute, die kein Auto gehabt haben, sind mit dem Motorrad alles gefahren. Auch die unterwegs waren beruflich.
Genau, ja. Mein Onkel zum Beispiel, der ist noch zu den Lieferanten mit dem Motorrad gefahren und hat da die Leder abgeholt.
Mit der Beiwagenmaschine wahrscheinlich.
Mit der Beiwagenmaschine, genau. Und aus dem raus hat man sich halt auch selber gelernt, wie geht das so ein Motorradjacken. Nicht? Damals war eine Motorradjacken eine Lederjacken. Heute ist eine Motorradjacken ja mit viel mehr Technik, CE-Zertifizierungen und so weiter hinterlegt. Dass wir auch können, machen wir ja auch noch sehr viel für eine bayerische Marke auch, eine große internationale für BMW, wo wir immer wieder viele Produkte produzieren dürfen und entwickeln dürfen. Nicht? Also es ist dieses Handwerk kann man nicht verlernen, sondern wir haben auch das Handwerk über die Jahrzehnte hin weiterentwickelt. Und natürlich haben wir eines gelernt, dass du gewisse Traditionen pflegen musst, die Lederhose. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir als Firma Meindl die Lederhose wieder zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Denn es hat viele Jahre gegeben, die auch ein Oktoberfest, wo Lederhosen eigentlich ein Fremdfabrikat war, nicht? Heute.
Oder aus Plastik.
Oder aus Plastik, ja, gibt es leider Gottes immer noch. Aber wo ist es, eine Lederhose ein Fremdfabrikat war und heute. Und das traue ich mir zu wetten, die letzten 20 Jahre war das sehr viel Arbeit daran, die Lederhose wieder dorthin zurückzuführen, wo sie herkommt. Nicht? Als wirkliches Kulturprodukt, als bayerisches auch Statussymbol, nicht? Das man auch zeigen darf. Und Gott sei Dank, dass das auch wieder auf nicht nur Festen, sondern auch in der Freizeit mit Stolz getragen werden kann. Nicht? Und das ist schon etwas, wo ich mir zu sagen traue, dass wir das als Firma Meindl, als Marke richtig gemacht haben und die Lederhose wieder an den Platz gebracht haben, wo sie hingehört.
Das ist ja schön, wenn man die Generation nach uns sieht oder die nach der Generation noch, dass junge Leute jetzt einfach sagen, ich habe meine Lederhosen an, dann habe ich halt ein cooles T-Shirt dazu und Turnschuh und dass die Lederhosen salonfähig wieder geworden ist, dass es ein wunderbares, gemütliches Kleidungsstück ist, das man jahrzehntelang, wenn man nicht zunimmt, behalten kann. Haben Sie noch viele alte Lederhosen von der Firma Meindl? Haben Sie so ein Lederhosenmuseum bei Ihnen?
Naja, Museum haben wir keins, aber ich sammle immer wieder das eine oder andere. Es ist Gott sei Dank so, dass die meisten richtig tragen werden und irgendwann einmal natürlich dann auch das Zeitliche segnen. Nicht? Also das passiert, klar, wenn man ein Produkt oft genug hernimmt. Nothing is forever. Aber wenn man wieder eine in die Hand kommt, eine schöne alte, dann sammle ich die auch nicht. Aber wir sind da sicher in einer Produktwelt drinnen, die Gott sei Dank verbraucht auch wird. Nicht? Und man wächst einmal raus und man braucht wieder mal eine zweite und man braucht einmal eine handgestickte dann dazu. Und so glaube ich, ist es auch so, dass im Endeffekt die wenigsten Leute gerne an eine alten Lederhosen hergeben.
gibt man auch nicht her.
Na, ich tat's nicht. Also ich mag das schon, also entweder meine Kinder weiter vererben oder
Falten
einfach.
Genau. Ist auch ein Produkt, das für lange Zeit gedacht ist. Sie haben zwar gesagt, kann einmal kaputt gehen, aber ich glaube, alte Lederhosen sind unkaputtbar, wie es früher mal geheißen hat. In der Lederhosen wohnt man ja. Haben Sie als Bauer Lederhosen auch gehabt?
Nein, ja, das war sicher, klar. Ja, so. Logisch, klar.
Haben wir der kann man alles kraxeln.
Ja. Alles da können damit, nicht?
Arbeiten, Fußball spielen.
Alles haben wir gemacht damit, nicht? Also, aber natürlich haben wir schon eine andere Hosen anziehen dürfen. Nicht? Also, wir sind jetzt nicht so erzogen worden, dass du nur die Sachen anhaben musst, die du selber produzierst, sondern wir sind schon auch in der Zeit, in der wir gelebt haben, aufgewachsen.
Die langen Lederhosen sind dann auch später in Mode gekommen. Sie haben jetzt wirklich alle möglichen Versionen von Lederhosen, die jetzt nicht unbedingt der Hirschlederne sein müssen, so die klassische Lederhosen. Aber das hat sich ja, haben Sie gesagt, auch wieder geändert. Eine Lederhosen muss wieder eine klassisch schöne Hirschlederne sein.
Grundsätzlich ja, ist das der richtige Ansatz dafür. Also wir können noch wirklich auch eine große Auswahl an Hirschlederhosen machen, weil wir sehr früh verstanden haben, das Thema Gerberei wirklich in die Hand zu nehmen und uns darum zu kümmern, dass wir die richtige Rohware in der richtigen Qualität und auch in der richtigen Menge bekommen. Das ist ja auch ein unglaublich aufwendiges und ein altes Handwerk, diese Sämischgerberei. Mhm. Und da ist einfach eine wirkliche Nachwuchsproblematik da.
Was ist denn? Das ist ja wirklich ein aussterbender Handwerksberuf. Entschuldigung, ich habe Sie gerade unterbrochen. Was ist denn Sämischgerben? Das ist was sehr Spezielles.
Sämischgerbung ist mit reinem Fischtran. Sprich, da ist Natur pur drinnen, da ist keine Chemie, wird dort verwendet. Und am Ende des Tages hat man ein Produkt, das zu 100% nachhaltig ist. Also angefangen einmal, dass man die Tierhaut verwertet. Nicht? Wir verwenden ja rein ausschließlich Wildleder, nicht? Die gejagt werden. Nicht? Hirsche, Rehe, Gamsen, die gejagt werden. Und am Ende des Tages vom Wildbretthändler die Decke dann zum Gerber geht, der dann aus dieser Decke eine Haut macht, ein Leder macht. Nicht? Und dieses Leder ist so hundertprozentig nachhaltig, dass wenn ich will, kann ich das Ding in die Natur rausschmeißen. 2 Jahre später ist rückstandslos nichts mehr da von dem. Mhm. Also das verwest und verfault und vergammelt.
Wie es in der Natur ohnehin so wäre.
Genau, ist Protein pur, um es mal so zu sagen. Nicht?
Und das ist ein aussterbender Beruf, haben Sie gesagt. Das erlernt kaum noch jemand, das Sämischgerben.
Genau, bei uns ist in Deutschland, Österreich ganz, ganz schwierig. Gibt es noch einen kleinen, sage ich jetzt mal, der das kann oder zwei. Wir haben sehr früh verstanden, die Gerberei in einem Gerberort zu machen. Das ist in der Slowakei unten, nicht? Wo wir die heute gerben. Wo natürlich die ganze Wasseraufbereitung alles dann 100% sauber funktioniert und wir da wirklich mit gutem Gewissen sagen können, wir arbeiten die Leder zu 100% sauber.
Richtige Lederhosen ist immer Hirschleder, ne? Oder kann das auch anderes Material sein?
Nein, das kann natürlich auch Ziegenleder sein. Mhm. Die Ziegen werden eigentlich chrom gegerbt, nicht sämisch gegerbt, nicht? Das ist der Unterschied. Aber ansonsten ist auch eine Ziegenlederhose eine tolle Hose, hat aber am Ende des Tages andere Eigenschaften. Also ein Hirsch, ein sämisch gegerbter Hirsch oder ein Reh.
Ist robuster.
Naja, robuster würde ich es nicht unbedingt nur sagen, sondern es hat andere Klimaeigenschaften. Es ist saugfähig, es ist auch temperaturausgleichend und es ist zu 100% ohne Chemie gemacht. Das ist der große Unterschied dabei. Nicht? Es altert auch anders, das ist der nächste Punkt. Nicht? Also wir wissen ja, dass also Hosen eigentlich nicht alt werden, sondern sie werden nur schöner aus dem richtigen Material. Und auch wenn es einmal speckig wird, auch wenn es ausbleicht, was ja natürlich ist, dadurch, dass ja für die Färbung reine Holzfarbstoffe verwendet werden, ist es ein wirklich einzigartiges Produkt, das durch die Alterung und durch diesen Prozess Licht, UV, nur schöner wird, Persönlichkeit kriegt. Also zum Beispiel bei der Jacke, die
ich
heute
habe. Wollte gerade fragen, was das für Leder ist. Also es ist eine ganz schlichte Jacke, haben Sie selber designt, nehme ich an.
Genau, ja.
Aus welchem Material ist
das? Aus Sämisch-Hirschleder. Und diese Jacke, die hat ja schon so viel miterlebt. Nicht?
Die war mit mir. Aber die ist auch nicht so gestarrt, die gibt nach. Man sieht es ja, sie gestikulieren ja hier und die Jacke bewegt sich mit.
Genau, also die Jacke hat ja schon viele Reisen hinter sich. Jagdreisen, Kasachstan, Kanada, die einfach wirklich da auch benutzt wird, strapaziert wird. Nicht? Also tagelang auch gehabt, sogar beim Schlafen auch gehabt, nicht? Im Zelt, nicht? Weil es einfach kalt war und die Jacke einfach einen gewissen Schutz gibt. Und ja, und im Laufe der Jahre wird das halt so ein Lieblingsteil und wird jeden Tag wird es schöner. Und das ist genauso bei den Hosen, nicht? Das ist einfach das Material, das ist so viel, das Material hat so viel Kraft und so ein besonderes Material. Wir machen halt aus dem Material, machen wir halt auch Couchen.
Haben Sie ja angefangen?
Ganze Wohnlandschaften machen wir aus dem Material.
Dass Sie sich eine Couch gemacht haben und dann gleich Sofas hergestellt.
Genau. Und wie gesagt, jetzt am Wochenende haben wir gerade wieder eine ganze Couchlandschaft nach Frankreich ausgeliefert. Nicht? Also das findet schon sehr, sehr viel Anerkennung, auch nicht nur in Bayern, sondern auch auf der ganzen Welt, das Material. Weil es ganz eine eigene Energie und Kraft hat.
Es ist ein Naturprodukt. Über Natur und Nachhaltigkeit und was Sie sonst noch alles machen, unterhalten wir uns jetzt dann gleich nach die 11 Uhr Nachrichten. Aber wenn man so eine Jacke hat, wie Sie gerade, die alles mitmacht, mit der man alles machen kann, auf Reisen dabei haben, zum Jagen anhaben kann, zum Fischen anhaben kann, wenn man irgendwo unterwegs ist, zur Not da drin schlafen kann, dann braucht man eigentlich nur einige wenige gute Kleidungsstücke und kommt damit gut durchs Leben.
Ja, das wäre ein Ansatz dafür, nicht? Wenn es dann hoffentlich ein paar Meindl-Teile sind, dann ist das alles in Ordnung.
Was alles die Firma Meindl an modischen Dingen in den letzten Jahren gemacht hat und eben über das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, über Nachhaltigkeit. Danach unterhalten wir uns nach die 11 Uhr Nachrichten. Markus Meindl bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Firma Meindl. Heißt aber jetzt anders, nicht nur Meindl, sondern Meindl Fashion.
Nein, Meindl Bekleidungs GmbH.
Meindl Bekleidungs GmbH und auch sonst jemand, der viel zu erzählen hat. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil von unserem Ratsch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch. Markus Meindl von der Firma Meindl ist bei mir zu Gast. Wir ratschen oder haben in der ersten Stunde schon über Lederhosen und Familientradition geratscht. Und in der zweiten Stunde geht's ums Jagen, um Nachhaltigkeit, um Mode und vieles andere mehr. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wenn Sie den ersten Teil jetzt nicht gehört haben sollten, ab nachmittags ist der komplette Podcast von unserem Ratsch unter br-heimat.de. Zum Nachhören, zum Nochmalhören oder zum Neihören. Über Mode sprechen wir gleich, Markus Meindl. Aber was Ihnen ganz wichtig ist, und Sie haben da auch ein großes Projekt, die Natur zu schützen und nachhaltig zu sein und zu leben. Und Ihre Familie hat auch eine eigene Landwirtschaft. Ihr Papa, glaube ich, betreibt die noch. Also Ihnen ist es die bayerische Natur, die Landschaft, die Umwelt, das gesunde Leben liegt Ihnen sehr am Herzen.
Ist ganz wichtig, ja. Also unabhängig davon, dass es in unserer DNA von der Firma hinterlegt ist, dass wir also nachhaltig arbeiten und natürlich, Gott sei Dank, können wir da Produkte dazu aufweisen, die also das auch tun. Aber nebenbei, mein Vater ist begeisterter Landwirt. Wir haben Angusrinder, wir haben Pferde, wir züchten die und wie gesagt, wenn ich heute als Tier auf die Welt kommen würde, würde ich das auf dem Meindlhof wählen, nicht? Weil das ist echt ein schönes Leben da drum. Nicht? Also, da geht es da richtig gut. Wir schlachten auch selber, wir verwerten das auch, wir versuchen, die Tiere im bestmöglichen Umfeld zu halten. Also die haben wirklich das ganze Jahr, können die raus auf die Weide. Wir haben Gott sei Dank da genügend Flächen. Also das Leben da drum für Katzen, Hunde, Pferde, Antenhammer und Gäns und ein paar Fasaner. Und was weiß ich noch, das ist ein Wahnsinn, also unglaublich schön.
Und Sie können es auch alle, Sie haben gesagt, Sie könnten problemlos noch heim.
Ja, heim kann ich gut, nicht? Also das habe ich als Jugendlicher immer machen dürfen müssen, nicht? Also zum Leidwesen meiner Freizeit. Nicht? Aber ich bin froh darüber, denn es war schon immer wieder die Herausforderung, die Dinge dann auch zu schaffen. Nicht? Also mein Vater, der ja immer groß denkt hat und dann große Flächen gemäht hat, weil man ja natürlich einen Haufen Pferdl und die Pferdl immer mehr waren. Die Kühe sind auch immer mehr geworden, nicht? Und der Bauer hat dann seine Nachmittage oder Wochenende hat er das Zeug dann einfahren dürfen und auf dem Heiden und die Heubündel aufräumen dürfen, nicht? So ungefähr. Aber es war eine schöne Zeit. Geschwitzt und gearbeitet und hat uns nicht geschaut.
Bulldog fahren können sie auch.
Können wir, ja. Bulldog fahren können wir, ja.
Also sie haben so richtig ein rundherum Landleben.
So ist es, genau.
Was Schönes.
Absolut einzigartig, ja. Also ich würde das gerne allen wünschen, nicht? Aber geht halt wahrscheinlich
nicht. Geht halt bei der alle. Sie haben aber auch ein Projekt, Save the Wildlife, also das Naturleben zu schützen. Genau. Das ist seit vielen Jahren Ihnen ein großes Anliegen.
Genau, das habe ich mit meinem Freund Max Meyer-Mellenhof gegründet. Aufgrund dessen, dass wir auch als Jäger speziell immer so den Ruf haben, wir den einfach nur Tiere erschießen. Es stimmt überhaupt nicht. Wir haben also dort angefangen, Geld einzusammeln, zu spenden, haben ein Schulprojekt gestartet, wo wir mit einem Anhänger, wo man die ganze Flora und Fauna darstellt, in dem Anhänger drinnen, ein großer Truck eigentlich, in die Schulen fährt und dort Unterrichtsstunden macht mit freiberuflichen alten Förstern, die also das freiberuflich übernehmen, auch kein Geld dafür nehmen.
Ein tolles Projekt. Und was machen sie da in den Schulen?
Ja, da wird ihnen die Flora und die Fauna erklärt, zum Beispiel.
Was ist in dem Truck drin?
Das sind sämtliche Wildtierarten, die es bei uns gibt, in Österreich, Bayern drinnen. Da ist von verschiedenen Blumen über die Art und Weise, wie wir die Blumenwiesen sehen, über die Bienen, über alles Mögliche ist da drinnen. Nicht? So, dass man also wirklich den Kindern unser Flora und unser Fauna anhand von Beispielen, nicht Lebendbeispielen, sondern von Bildern und von ausgestopften Tieren erklären kann. Nicht? Und das ist, also finde ich, begeistert die Jugend. Und um heute eine sag jetzt mal, Meinungsänderung zu bekommen, muss man bei den ganz Kleinen anfangen. Nicht mehr bei den 50-Jährigen. Die sind schon so gefestigt. Aber man muss bei den Kindern anfangen. Man muss sowieso versuchen, den Kindern oder den Jugendlichen viel mehr Selbstbestimmung zu geben, dass sie auch über die Zukunft entscheiden können. Was möchte ich machen? Wie sehe ich die Zukunft? Und das ist für mich ganz ein wichtiger Teil für die Nachhaltigkeit, dass man bei den Jungen anfängt und eben nur bei den Alten.
Ein schönes Projekt, kann man Sie dann anfordern oder kommen die Schulen auf Sie zu?
Also es ist rein ein österreichisches Projekt, nicht? Das ist ein Salzburger Land. Da kommen die Schulen auf uns zu und wir sind eigentlich für die nächsten 2 Jahre sind wir schon ziemlich ausgebucht mit dem Ding. Ja.
Und Kinder kann man sowas noch so spielerisch und so schön und mit so viel Begeisterung heranführen und das ist Ihnen ein ganz, ganz großes Anliegen.
Ein riesiges Anliegen, ja. Weil ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was unsere Flora und Fauna alles kann und wie das alles zusammenhängt. Nicht? Und wenn wir als Jäger versuchen, denen zu erklären, dass wir ja die Tiere nicht einfach nur totschießen, sondern dass wir das gezielt machen, um gewissen Artenschutz auch damit zu betreiben, um die Bestände gesund zu halten, um auch kranke Tiere aus der Population rauszunehmen. Das ist, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft und auch in dieser veränderten Welt, da die Tiere ja sich nicht mehr so frei bewegen können. Nicht? Sie haben natürlich ihre großen Reviere und große Jagdgebiete und große Wälder, aber die Lebensräume sind abgeschnitten, Autobahnen, Züge, Zäune. Und da muss man sich drum kümmern. Und das ist, glaube ich, dieses Wildtiermanagement, auch das dahinter steht, eine ganz wichtige Sache, wo der Jäger und der Förster sehr, sehr viel Verantwortung haben. Und die Jagd ist das schönste Hobby, das ich habe, aber es ist eine große Leidenschaft und genau aus dem Grund liegt es mir sehr am Herzen, dass man das auch richtig erklärt.
Die nächste Generation wartet ja schon und darum ist Ihnen klar, was Sie nicht nur beruflich, sondern auch als Vorbild für eine Verantwortung haben, der Jugend nahezubringen, wie dieses Zusammenspiel in der Natur funktioniert zwischen Mensch, Natur, Tier, Respekt vor dem Handwerk und Respekt vor dem Umgang miteinander.
Ja, das ist mir ganz wichtig und es ist schön, dass wir aus einem Großteil dieser Leidenschaft, die ja die Jagd ist, auch Produkte fertigen dürfen, die dann wirklich sehr, sehr lange halten und nachhaltig getragen werden können.
Nachhaltigkeit ist Ihnen ein großes Thema. Bekleidung muss auch nachhaltig sein. Das ist leider zu einem Wegwerfprodukt verkommen. Und Mode liegt Ihnen ja sehr am Herzen. Gut verarbeitete Mode, gut hergestellte Mode und nicht diese Mode, die nur eine Saison lang halten soll.
Das liegt uns sehr am Herzen und wir arbeiten da sehr ernsthaft daran, dass wir unsere Designs so ausrichten, dass die Dinge wirklich lange funktionieren. Klar liegt schon sehr viel Nachhaltigkeit in der Materialität drinnen, die wir verarbeiten. Wir verarbeiten ja nicht nur Leder, sondern wir machen auch schöne Leinenstoffe, schöne Canvasstoffe, einen schönen Loden. Und wir haben also lauter Lieferanten, die also wirklich da aus unserer, sag ich jetzt mal, mitteleuropäischen Umgebung kommen. In Italien, Österreich, auch Deutschland, ein schöner Loden aus Deutschland. und verwenden diese Loden und versuchen daraus, oder diese Produkte, und versuchen daraus wieder eine Mode zu machen, die nicht kleinen Ablaufstempel dran hat, nicht? Und lange funktioniert. Denn ich sehe das schon sehr kritisch, was also gerade bei großen Anbietern da passiert, dass die Dinger sofort weggeschmissen werden und keine Wertigkeit haben, auch keine Anerkennung dann irgendwann einmal. Und das versuchen wir mit unseren Produkten ganz anders zu machen.
Hochwertige Produkte, ich glaube, mit denen geht man auch wertschätzender um. Das ist dann ja kein Wegwerfprodukt, ein gutes, also ich weiß nicht, wie es einer gegangen ist, man hat als Kind einen Wintermantel gekriegt, meistens war es ein Lodenmantel, Daunenjacken hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben, nee. Höchstens ein Skianorak, mit dem man den Berg runtergerutscht, das war ja wie eine Plastiktüte war, und dann hat man halt einen Mantel gehabt und der hat halt 2-3 Jahre gehalten und dann ist er weitergegeben worden und man hat halt Dinge auch repariert. Und hat einfach so versucht, sie zu erhalten, so wie ihre Oma, die mit den Dammtrudeln, wie man auch die Kleidungsstücke gepflegt hat. Das war noch wirklich wertschätzender der Bekleidung gegenüber. Da hat sich viel geändert und ich glaube, bei wertiger Kleidung kann man anders damit umgehen, weil die auch länger hält und weil man sie vielleicht auch anders schätzt.
Ja, also Wert bedeutet für mich ja nicht, was kostet das Ding, sondern Wert hat, was steckt wirklich an Handwerk und was steckt wirklich an Nachhaltigkeit in einem Produkt drinnen. Und klar ist es meistens mit viel Aufwand zu machen, kostet dann auch Geld. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, was dahinter steckt, wenn man ein bisschen dahinter schaut, dann schätzt man das mehr. Mhm. Aber wenn man halt in diese Wegwerfmode reingeht, wo man genau weiß, zu welchen Bedingungen, wo und wie und in welchen unfassbaren Mengen das Zeug gemacht wird, und wo das dann großteils landet, nämlich irgendwo in Afrika oder auf irgendwelchen Verbrennungsanlagen, dann glaube ich, ist es Zeit, sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, muss ich da mitspielen bei der ganzen Geschichte? Und, oder kann ich mich nicht, wenn ich mich ein bisschen informiere, mit Produkten da einkleiden, die andere Wertigkeit haben?
Und die Herstellungsbedingungen sind ja auch ganz wichtig. Sie stellen in Europa her.
Wir produzieren rein ausschließlich in Europa. Wir haben natürlich in Kirchen-Schöring 120 Leute. Dann haben wir Ungarn, Kroatien, Bosnien und in der Slowakei unten unsere Mitarbeiter. Aber das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und was ja für uns ganz wichtig ist, dass auch dort unten die richtige Entlohnung stattfindet.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass sich die Firma Meindl in Schuhe und in Bekleidung getrennt hat, innerhalb der Familie. Jetzt haben Sie nicht bloß Lederhosen und Trachtenkleidung, sondern Sie haben modische Kleidung, wertige Kleidung, die eigentlich so eher in Richtung Klassiker sind, ohne dass sie Bieder sind.
Ja, wir versuchen das so umzusetzen, dass wir aus unseren Materialien Produkte machen, die, sage ich mal, außerhalb Bayern und außerhalb Österreich genauso funktionieren. Ein gescheites Ledersacko, einen coolen Ledermantel aus Hirschleder, einen Gehrock aus Hirschleder.
Oder halt, Kind treten.
Genau, oder natürlich auch einmal eine Jeansjacke für Erwachsene, sage ich jetzt einmal, die man aus Hirschleder macht. Und dadurch haben die Produkte eine ganz eigene Kreativität. Und für mich ist das die Art und Weise, wie ich den Gebirgsstädter denke. Nicht? Der Gebirgsstädter
ist. Das ist ein Wort, das Sie erfunden hat. Was ist der Gebirgsstädter? Oder genau. Wer ist der Gebirgsstädter oder die Gebirgsstädterin?
Der Gebirgsstädter oder die Gebirgsstädterin ist eine Person, die beide Welten liebt, die Berge, dieses Archaische, aber genauso in der Stadt zu Hause ist. Der hat ein Bewusstsein für Qualität, der hat ein Bewusstsein für langlebige Produkte und er ist angezogen von beiden Welten und lebt eigentlich diese Mischung daraus. Also wenn ich halt nach München fahre, ziehe ich mir den anders um, als wenn ich nach Bad Gastein fahre. Mhm. Es ist für mich der gleiche Style, weil der in beiden Welten funktioniert, weil er Persönlichkeit hat und weil er Produkte nimmt, die in beiden Welten funktionieren. Das heißt jetzt nicht nur, dass das unsere Sachen sind. Nein, im Gegenteil, es macht es erst spannend, wenn man das mit anderen spannenden Produkten mischt, sodass der Look, der daraus entsteht, eine extreme Selbstverständlichkeit hat. Also ich bin jetzt kein Freund, der jetzt hergeht und sagt, jetzt ziehe ich die Lederjacken und die Lederhosen von Meindl. nein, das ist mir dann persönlich zu viel, sondern das muss einfach mit anderen Produkten, Marken gemischt werden. Mhm. Dann kriegt es so diese Selbstverständlichkeit und eine Persönlichkeit.
Dass dann auch Brüche drin sind im Stil, dass man eben jetzt Turnschuhe trotzen kann zur Trachtenjoppen.
Zum Beispiel, genau.
Und keine Haferlschuhe oder umgekehrt Haferlschuhe trotzen und was völlig Neutrales.
So ist es, genau. Ja. Und da, glaube ich, liegt sehr viel Potenzial und auch sehr viel Persönlichkeit drinnen. Und ja, die Möglichkeiten, wenn man sich damit einmal ein bisschen beschäftigt, sind dann schon sehr vielfältig.
Sie haben dann eher die klassische Mode mit.
Ja, was bezeichnen wir bitte als klassische Mode?
Das hätte jetzt Sie fragen wollen.
Also für mich ist klassische Mode primär mal langweilig auf der einen Seite. Aber klassische Mode wird interessant, wenn man das richtig mischt.
Mit so einem Dreh.
Mit einem Dreh drin. Mhm. Und dann werden die Produkte alle spannend und kriegen eine Modernität. Und also mir auch wichtig, dass die Dinge auch in die Jugendkultur rein funktionieren. Ne? Das ist nicht nur für uns alten Deppen zu machen, sondern das gehört schon für so gedacht, dass das auch dann einmal ein 20-Jähriger spannend findet.
Und das ist ja das Interessante, wie sich jetzt auch die traditionelle Tracht geändert hat, dass man es einfach ein bisschen augenzwinkernder machen kann, dass es eben kombiniert werden kann und nicht mehr so streng sein soll. Beim Trachtenverein ist was anders.
Klar, da gibt es
klare Regeln. Aber ja. So Alltagsmode, die bayerisch ist, muss ja nicht unbedingt Tracht sein. Sie kleiden sich bayerisch und es ist ja nicht Tracht, sondern einfach ein bayerisches Produkt. Oder bayerische Mode, so könnte man es doch bezeichnen, was Meindl macht.
Ja, so kann man das auf der einen Seite bezeichnen, auf der anderen Seite kann man es auch sehen als ein internationales Produkt mit einer regionalen Seele.
Das ist schön. Ein internationales Produkt mit einer regionalen Seele. Was inspiriert Sie? Weil Sie sind ja sehr nah dran an den neuen Entwicklungen, an der neuen Kollektion. Es sind ja nicht nur Standards, die Sie haben.
Nein, im Gegenteil.
Sie haben auch nette Namen für Ihre Produkte immer. Heißt immer alles irgendwie.
Ja, es hat immer so ein bisschen, der richtige Name gehört für mich für das richtige Produkt. Und manchmal findet man den richtigen Namen dazu, manchmal nicht so wirklich. Dann merkt man aber auch gleich, dass die Langfristigkeit verloren geht. Nicht? Also Produkte, die den richtigen Namen haben, kriegen eine eigene Energie und dann funktionieren die am Ende des Tages aus Erfahrung her wahnsinnig lang und kriegt das Produkt in der Kollektion eine eigene Markenidentität. Mhm. Und das zu schaffen, ist eigentlich die große Herausforderung für mich.
Haben Sie sich schon mal vertan? Außer bei dieser legendären Lederjacke mit allen möglichen Extras.
Nein, vertan habe ich mich relativ selten. Aber man kommt dann schon einmal nach einer gewissen Zeit drauf, das passt jetzt nicht mehr ganz. Mhm. Und dann muss man sich halt auch selbst eingestehen, dass man das verändern muss. Und ich kann das auch aus dem kreativen Prozess heraus sagen. Also man hat oft Ideen, die man glaubt umsetzen zu müssen, dann fängt man an und das ist ja immer ein Prozess. Man geht an die Puppe, man hat zuerst einmal eine Skizze, dann geht man mal an die Puppe und dann probieren wir mal ein paar Details aus, setzt sich einmal selber an die Nähmaschine und dann lässt man das einfach einmal eine Zeit lang an der Puppe hängen und geht da jeden Tag so fünfmal vorbei und ja, und irgendwie fällt einem vielleicht dann auch nichts mehr dazu ein und kommt dann nach einer gewissen Zeit drauf, nein, komm, ab, weg damit, nicht, weil das wird nichts. Und andere Dinge, das geht so, zack, das ist nicht zu beschreiben, da hat man eine Idee, da hat man was im Kopf. Und dann geht das ganz einfach und ganz schnell zum Umsetzen und das Ding fliegt auf einmal. Nicht? Du merkst, okay, das passt jetzt, das stimmt. Und da dazu noch den richtigen Namen, dann passt
es. Zum Beispiel, wie fällt dann so ein Name ein? Das ist dann, was weiß ich, Resi heißt nicht, die haben ja viel schönere Namen, ihr Produkt. Nichts gegen Resi, um Gottes Willen.
Nein, nichts gegen Resi und nichts gegen Hans Name. Und wie soll ich heißen. Aber ich versuche halt so ein bisschen von meinen Reisen was mitzunehmen, nicht? Die mich dann auch inspirieren, nicht? Wenn du unterwegs bist, ob es jetzt die Menschen dort sind, ob es jetzt die Landschaft ist, ob es jetzt gewisse Produkte sind, die also in diesen Ländern in irgendeiner Art und Weise in einer anderen Form verwendet werden, die damit reinfließen. Und da versuche ich dann, den Namen aus dieser Historie, Identität, wie auch immer, da ein bisschen mit reinzuspielen. Und ja, das macht dann irgendwie so nur mal so ein kleines I-Tüpfel drauf. Ne?
Das ist so wie Ihr kleiner privater Stempel für die Kollektion, die Sie gerade bearbeiten. Was Sie inspiriert, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Markus Meindl bei mir zu Gast. Markus Meindl und Mode. Was inspiriert Sie? Sie sind ja viel auf der Welt unterwegs. Und es ist auch spannend, jetzt verändert sich die Welt natürlich sehr, in anderen Ländern zu schauen, was traditionelle Kleidung ist.
Also da bin ich einer, der sich einfach von den Menschen begeistern lässt in diesen Ländern. Denn ich glaube, je einfacher das die Leben, umso interessanter sind die Dinge, wie sie es verwenden und wie sie es tragen und wie sie Sachen miteinander kombinieren. Und vor allem bin ich da einer, der gerade bei den Reisen sehr, sehr gerne mit wirklich Einheimischen unterwegs ist dann. Also das ist ja, im Großteil sind es ja dann Jagdreisen, wo man dann wirklich so in wirklich abgelegene Teile dieser Welt kommt und dann mit den einheimischen Führern unterwegs ist und dann auch dort in Ortschaften reinkommt, also wo man sonst normal eigentlich nicht hinkommt und dann einmal den ein oder anderen Tag mit diesen Menschen verbringt und ja, diese Einfachheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was sie mit verschiedenen Produkten dann auch alles machen, wie einfach die denken. Also wir sind ja teilweise verkopft, weil wir brauchen ja für jeden Sport brauchen wir andere Plastikjacken, nicht? Obwohl die das gleiche kann, nur eine andere Farbe hat, nicht? Und da unten wird halt mit einem Produkt alles gemacht. Der geht jagern damit, der geht aufs Feld damit, der geht in die Kirche damit mit der Jacke, nicht? Weil er einfach auch nicht wirklich viel andere hat, nicht? Und im Endeffekt ist es ja so ganz eine eigene Energie dann und auch eine ganz eigene Eindrücke, die man da mit heimnimmt. Und aus den Dingen bastelt man halt dann so sein eigenes Gedankengut zusammen und versucht halt, da schöne Modelle zu entwickeln. Nicht?
Von welchen Ländern sprechen Sie? Sind Sie da mehr in Asien unterwegs? Sie sind auch in den USA viel gewesen und in Kanada, glaube ich.
Also ich liebe Kanada, ist also für mich eines der schönsten Länder, die ich kenne. Yukon, British Columbia, also wo man wirklich Weiten hat und dann auch mal mit wirklichen Indianern zusammenkommt, nicht? Also die dann auch in diesen Reservaten auch trifft sozusagen. Und dann ganz besonders halt auch Kasachstan, Kirgisien, so diese Länder, die schon sehr, sehr weit weg sind und sehr arm sind und wo man dann wirklich in Bergregionen kommt, wo man sonst normal nie hinkommt.
Es gibt ja diesen niederbayerischen Spruch, wer nicht fort, dort kann nicht heimkommen. Ich glaube, das macht einen dann schon demütig und dankbar, wenn man in anderen Ländern ist und nicht nur oft an der Oberfläche ist, sondern wenn man Land und Leute kennenlernen darf.
Ganz wichtig, meiner Meinung nach, ja. Weil manchmal, glaube ich, wissen wir gar nicht, wie gut das uns alle geht. Ich meine, Bayern ist sicherlich eines der schönsten Plätze, an denen man leben kann und darf. Und verglichen mit auch Europa, andere Regionen, ist bei uns schon echt einzigartig. Ja? Einzigartig. Das politische System, das wirtschaftliche System, die Möglichkeiten, die man hat. Also ich würde mit nichts tauschen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen ist es schön, wegzukommen, um dann wieder zu wissen, okay, daheim ist einfach am schönsten.
Und Sie kommen inspiriert zurück. Lassen Sie sich auch modisch von anderen Ländern inspirieren oder von den Produkten, vom Material? Weil Sie haben gesagt, Leder ist sowieso an erster Stelle, Leinen.
Ja gut, die Cowboys sind für mich immer so eine große Leidenschaft. Ich finde, dass die einfach echt einen coolen Look haben und dass die, unsere Materialitäten
Ihre Jacke ist schon nah dran.
Die ist sehr nahe dran.
Die hätte John Wayne sicher auch gern angezogen.
Absolut, nein, die hätte sicher damals auch stattgefunden, diese Jacke. Ja. Die ist inspiriert zum Beispiel aus einer alten Minenarbeiterjacke. Da habe ich die Inspiration her von der. Also die ist mir in Kanada passiert, nicht? Habe ich die gesehen. So eine alte, ganz alte, zerfetzte Vintage-Minenjacke. Und aus der ist die zum Beispiel entstanden. Ne?
Das erinnert mich jetzt an die Ursprünge der Jeans, die ja auch eine Arbeiterhose war.
Genau, ja. Ja.
Robust muss sein und man muss sich drin gut bewegen können.
Ja, man muss immer eines klar sein, die meisten Produkte kommen entweder aus dem militärischen oder aus dem Arbeitsbereich. Mhm. Und da sind viel interessante Sachen entstanden, weil die Leute haben sich Gedanken gemacht, wo mache ich die Taschen hin, warum mache ich die da hin, weil die Dinge ja funktional sein mussten. Nicht? Und heute muss ja Mode nicht mehr funktionell sein, außer ich mache Outdoor-Bekleidung, nicht? Das muss nicht wasserdicht sein. Aber damals haben sie sich wirklich wahnsinnig viel Gedanken gemacht dazu, wie funktionieren die Dinge alle miteinander. Nicht?
Oder zum Beispiel, ich denke jetzt an Ihren Opa, was hat der früher in der Werkstatt angehabt? Der hat sicher Lederschürzen gehabt mit ganz vielen Taschen für sein Handwerkszeug.
Fürs Werkzeug, ja, klar. Mhm. Und die hat er jeden Tag gehabt, nicht? Aber mein Onkel, das weiß ich noch, der hat, also ich kenne den nur in einer Lederweste. Der hat, also 40 Jahre lang hat der die gleiche Lederweste noch gehabt. Wirklich. Also das war einfach, da hat er sein Telefon da drinnen gehabt, dann hat er seine Stifte da und sein Block und sein Diktiergerät. Nicht? Und mein Vater das Gleiche. Nicht? Die haben jeden Tag eigentlich die gleiche Lederweste noch.
Und die wird immer schöner.
Die wird immer schöner, ja.
Ganz anderes Thema, wie pflegt man denn Leder? Zum Beispiel Wildleder ist eigentlich ursprünglich wirklich von Wild, wie Sie gesagt haben. Aber mittlerweile ist es jetzt das Rauleder, nicht das Glattleder, ist das Synonym für Wildleder. Und wie pflegt man es?
Tragen.
So, und wie kriegt man es wieder sauber?
Das wird von selber wieder sauber. Also man hat ja immer Angst am Anfang, jetzt wird das der erste Schmutz drauf oder so das erste, wo man sich die Hände einwischt. Aber ganz ehrlich gesagt, da muss man einfach weiter da und gewisse Dinge reinigen sich von selber wieder, verlieren sie, verschwinden wieder und dann entsteht einfach im Laufe der Jahre Patina. Und das braucht eine Jacken oder eine Hosen. Und man kann es, um es mal ganz ehrlich zu sagen, auch waschen. Nur das bitte mit Vorsicht genießen, denn man sollte da bitte keine Fehler machen, wenn man das Produkt in die Waschmaschine gibt, weil sonst ist es dann noch kaputt oder es kommt der Kinderhosen raus dabei. Also das ist temperaturabhängig, also nicht mehr wie 30 Grad. Und am besten ein Haarshampoo dazu oder ein Kaschmirwaschmittel und dann nicht schleudern.
Dann
konnte es danach definitiv wieder ein schönes Lederprodukt werden, ja.
Das sind jetzt die guten Tipps für die Lederpflege. Aber Hauptsache tragen, dann wird das Leder auch immer weicher.
So ist es.
Ist ein Naturprodukt. Markus, manchmal haben wir in der ersten Stunde von Ihrer Ausbildung geredet. Sie haben gesagt, eine duale Ausbildung, aber es ist ja dann noch weitergegangen. Sie haben noch viel anderes gemacht, bis Sie in der Firma richtig angekommen sind.
Genau, also ich habe nach meiner Handelsakademie, Abitur, bin ich nach Weißenburg gegangen zum Regent, habe dann meinen Herrenschneider gemacht. Von dort bin ich dann nach Ebensee, in Salz, schöne Salzkammergut gegangen, habe dort Mode- und Bekleidungstechnik 2 Jahre studiert. In dieser Zeit habe ich dieses Salzkammergut wirklich lieben gelernt. Meine Leidenschaften da ausleben können, Mountainbiken, Berggehen, Skifahren. War unter anderem eine coole Schule mit, ja, sag jetzt mal, 2 Männer und 95 Frauen. Nicht? Also das war dann auch ganz lustig. Nicht? Und ja, und da habe ich auch den Hubert von Geusern kennengelernt in der Zeit. Nicht? Und der hat halt dann irgendwann einmal gemeint, ob man nicht gemeinsam eine coole Kollektion machen konnten. Und Hubert war damals wirklich am Höhepunkt seiner Zeit, 1994. Und ich habe gesagt, Hubert, wir müssen nur kurz warten, weil ich muss meinen Zivildienst möchte noch machen vorher, bevor wir das machen, weil das möchte ich gescheit machen. Habe dann meinen Zivildienst gemacht, Alten- und Kinderpflege, was für mich die meiner Meinung nach wichtigste Schule meines Lebens war. Ich könnte das, glaube ich, unterschreiben, dass ich das jedem empfehlen würde zu machen, weil das einfach persönlich einen unglaublich weiterbringt. Auf alle Fälle, nach den 15 Monaten habe ich mit dem Hubert eine eigene Kollektion gemacht und das war ja mega Zeit. Wir sind, also unabhängig davon, dass wir die Branche wieder mal auf den Kopf gestellt haben, wir haben dann rüber nach New York zum Fotografieren geflogen, einfach mit ein paar Koffer voll mit den Klamotten drinnen, haben uns einen Taxifahrer drüben genommen, einen Visagisten gebucht und dann sind wir quer durch die Stadt und haben einfach mal zum Fotografieren angefangen. Natürlich tolle Erlebnisse gehabt, tolle Leute kennengelernt da drüben. Und ja, das ist genau auch einer der Gründe, warum ich mich sehr früh für diesen Beruf entschieden habe, weil er einfach mit großartigen Leuten zu tun hat. Nicht?
Und weil man viel machen kann. Sie haben ja jetzt viel gemacht, Sie haben sich neue Sachen ausgedacht. Sie haben die Mode, die bayerische Mode etwas verändert und auch dadurch sozusagen Ihre eigene Kreation zur bayerischen Mode gemacht.
Ich sage mal verändert und erhalten. Nicht? Mhm. Also viele Dinge haben wir erhalten und natürlich auch klar große Veränderungen gemacht, aber auch kleine Veränderungen, die man gar nicht so sieht, weil alleine, was man an Passformen tun musste über die letzten Jahrzehnte, dass die immer zeitgemäß sind. Nicht? Denn die Lederhose von vor 30 Jahren ist zwar optisch noch die gleiche Hose, wie sie heute ist, aber die Werte innen drinnen sind ganz andere. Weil wenn man sich nicht permanent damit beschäftigt und da Millimeter und da Millimeter und sich auf die neuen Proportionen einstellt, denn der Mensch verändert sich über Jahrzehnte hinweg gravierend. Die Leidenschaften ändern sich, weil früher ist ja keiner Radl von gegangen. Heute geht jeder Radl fahren und dadurch verändert sich natürlich das Oberschenkelvolumen, die Passformen, die muss man permanent anpassen. Und wenn man das nicht tut, dann kann das Produkt nur so schön sein, aber es passt kein. Und damit verlierst du auch das Rennen. Also da haben viele, viele Baustellen, die man da permanent bedienen muss, die man aber nicht sieht.
Ist Damenmode kurzlebiger als Herrenmode oder sagen Sie einfach, das hält sich die Waage?
Nein, ist kurzlebiger. Die Frau ist konsumiger, die Frau will zwar was kaufen, was lange funktioniert, aber am Ende des Tages will die Frau sich sicherlich saisonmäßig immer wieder neu einkleiden.
Und sich auch wohlfühlen. Es muss ja auch bequem sein, weil, man, wie Sie sagen, früher ist man mit einem Sommerkleidl Radl gefahren ohne Gangschaltung. Jetzt muss man immer aktiver sein und beweglicher und dann muss sich die Kleidung auch gut mitbewegen.
Genau.
Was sind für Sie Modesünden bei Männern wie bei Frauen?
Ach ja, wenn man jetzt in unser Bereich reingeht, dann ist es die Landhausmode ist für mich. Wenn man das heute noch glaubt, dass das aktuell ist, trägt, das ist eine Modesünde. Und ja, ich bin natürlich jetzt kein Freund am Berg von diesen ganzen lila, gelb, orange, blau Farben, die also hinten und vorne zusammenpassen und eigentlich reine Plastikdinger sind. Also da tue ich mir selber schwer damit.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Familientradition, wo Sie ja alle miteinander unter einem Dach arbeiten. Das ist ja etwas, was Ihnen auch so eine Art Vermächtnis ist, das weiterzuführen. Was ist Ihnen da wichtig im Familienbetrieb?
Naja, grundsätzlich sind wir ein Betrieb, der Gott sei Dank von unglaublich guten Mitarbeitern lebt, die also sehr, sehr lange bei uns im Unternehmen sind, damit auch ganz, ganz wichtig sind für das Fortbestehen des Unternehmens. Die andere Seite ist, dass wir permanent uns weiterentwickeln müssen, keinen Stillstand haben dürfen, dass man dieses Verständnis auch hat, dass man es auch schafft, weiterhin beim Endverbraucher draußen die Anerkennung zu bekommen für Produkte, die man macht, dass die Marke die Versprechen erfüllt, die sie gibt und dass man weiterhin so kreativ arbeiten können und dürfen und am Ende des Tages damit hoffentlich viele neue Kunden und auch alle alten Kunden wieder für neue Produkte begeistern können. Das ist mir wichtig.
Bei einem Familienbetrieb in der 11., bald 12. Generation haben Sie und Ihre Cousins schon für sich festgestellt, dass sie der Firmentradition und der Firmenphilosophie treu geblieben sind. Es hat ja ganz klein angefangen mit Ihrem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von einem Betrieb, wo Schuhe hergestellt wurden und Lederprodukte zu einem eigentlich einen Marktführer in Sachen Ledermode oder Bekleidung.
Ja, das ist Gott sei Dank, habe ich vorher schon gleich mal gesagt, erziehungstechnisch sehr gut gemacht worden von unseren Eltern. Und es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass von 4 Kindern, 3 Kindern und eigentlich auch 4, meine Schwester macht die Pferde nicht, 4 Kinder das weitermachen, was die Eltern aufgebaut haben. Ich hoffe, dass mir das bei meinen Kindern auch passiert. Und wenn man da die Erziehung richtig macht und ihnen Werte mitgibt und ihnen auch erklärt, was Respekt heißt, dann glaube ich schon, dass wir das wieder in die nächste Generation bringen.
Dann frage ich Sie am Schluss, was ich fast alle meine Gäste frage, Markus Meindl, was ist für Sie Heimat?
Also primär dort, wo meine Familie ist, ist für mich Heimat. Sekundär dort, wo die Berge sind, ist für mich Heimat.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei BR Heimat waren, zu einem schönen Ratsch. Markus Meindl von der Firma Meindl bei mir zu Gast. Und wenn wir schon so viel über Hubert von Geusern geredet haben, habe ich noch den Hubert von Geusern für Sie. Hörst es nicht, wie die Zeit vergeht? Und mit Erna ist die Zeit ganz schnell vergangen, 2 Stunden Ratsch.
Vielen, vielen Dank.